ARD.
Das kann man heute auch, glaube ich, kaum jemand vermitteln. Ernst Happel hat nicht geredet.
Hi, ich bin Lars und ihr hört HSV 83, Magische Nacht in Athen. Teil 3, der Grandler.
Na, ich bin überhaupt kein Grandler.
Behauptet Ernst Happel selbst, aber ihr habt ja eben auch gehört, was Felix Magath sagt. Er hat nicht geredet. Ja, was denn nun? Das klären wir jetzt, in der Halbzeitpause in Athen. Halber Weg zum Wunder. Die Sterne leuchten über dem Olympiastadion und es steht 1:0 für den HSV gegen den großen Favoriten Juventus Turin. Wenn euch das jetzt unbekannt vorkommt, fangt am besten von vorn an. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Inzwischen bibbern alle. Felix Magath, der Torschütze, die Fans, die dem HSV die Daumen drücken, weil sie noch eine Halbzeit überstehen müssen. Und die vielen Italiener, weil sie nur noch eine Halbzeit lang haben, um das wichtigste Finale Europas zu drehen. Ich habe zu Hause die Halbzeit überbrückt, um die Anzeigetafel auf dem Atari-Computer zu verändern. Das Ergebnis 1:0, doppelte Größe. Zack! Nur einer sitzt völlig ungerührt auf seiner Bank, der Hamburger Trainer Ernst Happel. Ich kann mich erinnern, dass alle Leute in Hamburg damals ganz großen Respekt vor Happel hatten, vielleicht auch etwas Angst. Berühmt ist die wahrscheinlich kürzeste Pressekonferenz aller Zeiten. Es war irgendein HSV-Spiel kurz vor Weihnachten. Happel sollte seine Analyse abgeben.
Ja, ich wünsche alle Anwesenden angenehme Feiertage. Auf Wiedersehen.
Ernst Happel, tiefe Falten unter den klaren blauen Augen, Zigarette. Er wirkt immer etwas grummelig, schlecht gelaunt. Der Grandler eben.
Na, ich bin überhaupt kein Grandler. Ich kann unterhaltsam sein, beim Heurigen alles. Aber ab und zu, wenn ich so einen Journalisten sehe, dann fange ich zum Grandeln halt an.
Um ihn geht es in dieser Folge. Wenn wir wissen wollen, wie dem HSV seine Mission Impossible gegen Juventus Turin gelungen ist, müssen wir uns den Österreicher vornehmen. Was ein Typ.
Es lebt der Sport.
Er ist der entscheidende Mann gewesen. Wie genau, das werdet ihr jetzt hören. Außerdem geht es um Manager Günter Netzer, der gar nicht Manager sein wollte. Und zwei Spieler, zu denen Ernst Happel eine ganz besondere Beziehung hatte. Jimmy Hartwig und Thomas von Heesen. Mit den beiden habe ich gesprochen, über Video diesmal.
Aufzeichnung
gestartet.
Ja.
Ich selbst habe Ernst Happel nie kennengelernt. Leider. Er ist schon 1992 verstorben. Und ihn zu erleben, war schon während seiner Lebenszeit schwierig. Er hat sehr selten Interviews gegeben. Sehr, sehr selten. Eigentlich haben wir nur ein richtiges gefunden, dafür ein ganz langes. 1987 saß er in der NDR Talkshow. Also brauchen wir auch andere, die über ihn reden. Felix Magath zum Beispiel.
Das kann man heute auch, glaube ich, kaum jemand vermitteln. Ernst Happel hat nicht geredet. Ja, und von daher, er hat immer die Antennen angehabt. Er hat immer gehört, gesehen, ne, was abläuft, wie es abläuft. Der war immer im Bilde und hat aber eben, wie gesagt, dann uns das Gefühl gegeben, dass wir im Grunde machen konnten, was wir wollten. Wir waren nicht irgendwo von ihm eingezwängt. Denn, wie gesagt, dazu gab es viel zu wenig, was er dann den Spielern mitgeteilt hat.
Magath kann sich also noch genau erinnern. Und hier kommt nun seine ultimative Happel-Mannschaftssitzungsparodie.
Meine Herren, heute spielen wir auf Hin und Her. Fragen? Danke. Das war die Spielersitzung.
Kommen wir mal zu dieser NDR-Talkshow. Ein paar Klicks in unserem Archiv und da ist sie. Also, Felix Magath sagt, der Happel hat nicht geredet. Musste er aber auch nicht. Das findet Happel selbst.
Ich habe in meiner Mannschaft jetzt den Uli Stein, dann haben wir den Jakobs, dann habe ich den Kaltz. Dann ist ein schon lauter Junge. Ja. Und da muss ich sagen, dass das sind Leistungsträger dabei, so wie der Kais, der ist schon 15 Jahre dabei HSV. Ja. Aber die Spieler sind am meisten motiviert. Das ergibt sich, weil sonst kann ich ja nicht so lange spielen und kann die Leistung nicht bringen.
Interessant.
Natürlich tut der Trainer ab und zu den Spieler motivieren, aber diese Spieler brauche ich gar nicht motivieren. Im Gegenteil, die motivieren die Jungen noch. Ne?
Peter Kett auf der Tribüne, das ist halt am Sport das Schöne.
Und wenn man nicht reden muss, dann kann man es ja auch lassen. Sollte das wirklich schon sein großes Geheimnis sein? Klappe halten? Schweigen? Wie können wir Ernst Happel noch näher kommen? Was klar ist, er hatte andere Leidenschaften, als das große Wort zu schwingen. Er spielte gern, auch im Casino.
Ja, ich bin ein taktischer Spieler.
Das hätte ich auch
gedacht. Wenn ich ein taktischer Trainer bin, bin ich ein taktischer Spieler im Casino. Mir hat nämlich der höchste Generaldirektor von Österreich gesagt, von den Spielcasinos, wir sind ein kleines Land, aber haben 12 Casinos. Und habe zu ihm, hab ihn gefragt, sage ich, bei euch kann man doch nichts gewinnen. Ja, sagt er, bei uns kann man schon was gewinnen. Aber man muss verstehen, aufzuhören. Mhm. Sagt er, den Betrag, was Sie jetzt in der Tasche haben, und Sie gewinnen von diesem Betrag 1%, dann müssen Sie gleich weglaufen. Naja, also ab und zu, wenn ich die Spanke gehe, muss ich mir ja natürlich ein paar tausend Mark mitnehmen. Nicht? Mhm. Weil wer hört auf? Und eben, das ist der Untergang von den meisten, weil niemand kann aufhören. Ich glaube, das geht so weiter, aber das geht nicht so weiter. Naja, das ist eine gewisse Spannung, das ist wieder eine andere Spannung. Ein Fußball, das ist die Spannung und dann, das ist privat, aber wieder eine andere Spannung. Da reagiere ich mich ab. Das ist für mich also eine Art Nervenkitzel, wie man sagt.
Und bestimmt auch eine Ablenkung vom stressigen Trainerjob. Außerdem war Ernst Happel ein leidenschaftlicher Glotzer.
Naja, die letzten Jahre schon, ob das Programm gut ist oder schlecht. Wann ist das Programm schlecht, dann tue ich Kreuzworträtsel machen, schaue immer aufs Hin, dann tue ich wieder aufs Kreuzworträtsel schauen. Ist das Programm gut, dann gehe ich durch, aber ich bleibe sitzen halt. Ich bin so ein Fernsehmaniak. In der ersten Linie bin ich jetzt 6 Jahre in Hamburg. Ich wohne außerhalb von Hamburg, in Norderstedt. Ich war einmal in den 6 Jahren im Theater und wenn ich dann um 11:30 nach Hause komme, nicht, dass für mich zu spät ist, aber die Hinfahrt und die Rückfahrt, da ist ich lieber, ich sitze beim Fernsehen, da dauert es vielleicht noch einmal eine Stunde länger, weil ich stehe doch um 7 Uhr auf, ich gehe schon um 8 Uhr aus Haus, aber um 9 Uhr ist schon Training. Und das hat sich die letzten Jahre so ergeben, ich fühle mich da auch am wohlsten dann. Ich kann mich konzentrieren, ich kann mir ein Programm machen für den nächsten Tag, für das Training. Weil wenn man 6 Jahre bei einem Club ist, müssen die Spieler nicht den Eindruck haben, dass immer dasselbe kommt, weil sonst fangen sie zum Einschlafen an.
Und das Dritte, was ein Markenzeichen war von Happel, die Zigarette in der Hand. Eigentlich immer. Er war Kettenraucher. Deswegen hatte er sich, was die Regeln für seine Spieler anging, auch eine ziemlich clevere Formulierung ausgedacht.
Ich habe kein Rauchverbot bei meinen Spielern. Da ich sage nur, ich will niemanden rauchen sehen.
Ganz schlau, oder? Und ziemlich lustig. Und einmal, erzählte Happel, da war er noch Trainer in den Niederlanden. Da hat er abends in einem Sportzentrum mal einen unangekündigten Besuch in einem Spielerzimmer gemacht.
Mach keine Kontrolle nicht. Aber es ist schon passiert, wenn ich im Sportzentrum gewesen bin in Holland, da habe ich einmal eine Kontrolle gemacht um 10 Uhr. Und wie ich reinkomme, schnuppe ich einen Rauch. Mhm. Oder das Fenster war offen, aber der eine Spieler hat gehabt die Hände unter den Laken. Normal wäre ich nur kurz gewesen, aber ich habe gedacht, na, der hat eine Zigarette da in der Hand. Jetzt bin ich halt länger stehen geblieben und habe mich unterhalten. Und auf einmal halt, dass ich bald die Finger verbrannt habe.
So, jetzt habt ihr Ernst Happel ein bisschen kennengelernt. Und der Mann, der ihn geholt hat nach Hamburg, das war Günther Netzer. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Denn schon wie Netzer zum HSV gekommen ist, das war unglaublich. Also, Günther Netzer war ein Weltklasse-Fußballspieler in den 70er Jahren. Bei Borussia Mönchengladbach und bei Real Madrid.
Netzer steht am Ball und schießt ein Tor. Das ist unglaublich.
Markenzeichen Ferrari und lange Haare. Als er aufgehört hat mit Fußballspielen, da hat er sich neue Jobs gesucht. Er hatte schon eine Diskothek und er wollte 1978 dann das Stadionheft des HSV vermarkten. Das Stadionheft. Aber der damalige HSV-Präsident Paul Bentin hat Netzer dann mit diesen Worten begrüßt.
Sie können nur die Stadionzeitung kriegen, wenn Sie auch Manager werden. Und dann habe ich gesagt, Stadionzeiten zu machen verstehe ich, aber ich habe keine Ahnung davon, wie man Manager ist. Dann hat er gesagt, doch, wir sind da sehr von überzeugt, dass Sie das wissen. Überlegen Sie sich das. Es gibt nur diese beiden Jobs zusammen oder gar nichts. Und da ich ja nun wirklich auch nichts zu tun hatte, blauäugig bin ich durch die Gegend gelaufen und habe nicht gewusst, wie es weitergeht eigentlich. Ich habe keine Existenzängste gehabt, aber so eigentlich vorbereitet war ich nicht darauf. Dann habe ich gesagt, ja, dann versuch es halt mal und wird schon nicht so ein Mysterium sein. Du hast in Madrid viel mitgekriegt, da hast den Grasshoff gehabt in Gladbach als Manager, da ist auch viel hängen geblieben. Naja, Fußballverstand ist die Grundvoraussetzung, Ich habe mich immer als Fußballmanager gesehen, nicht als Wirtschaftsmanager. Und dann fing ich einfach an. Er hat mich sehr bescheiden bezahlt, der Herr Bentin. Mit 10.000 Mark hat er mir gegeben. Das war meinem Ruf entsprechend. Und auch der Qualifikation entsprechend. Also alles in bester Ordnung. Eine Probezeit auch noch.
Unglaubliche Geschichte. Heute nicht mehr vorstellbar. Im Grunde war es auch ein Zufall, dass Netzer das mitgemacht hat. Dieses Interview mit Günter Netzer, das habe ich übrigens vor vielen Jahren geführt. Wir hatten uns getroffen in einem Hotel in Hamburg an der Mönckebergstraße. Er war sehr freundlich und jedes Wort hat gesessen. Er ist ja den meisten heute noch bekannt, weil er ganz lange zusammen mit Gerhard Delling, der ARD-Fernsehexperte, war bei der deutschen Nationalmannschaft.
Was denn?
Schreiben Sie doch mal!
Schreien Sie mich nicht immer so an!
Ja, Sie hören ja nichts!
Ich muss auch arbeiten, ich setze mich hier nicht hin.
Über seine HSV-Zeit hat Netzer mit ehrlicher Begeisterung gesprochen. So habe ich das empfunden. Und als Netzer damals, also 1978, beim HSV dann seine Probezeit überstanden hatte, suchte er einen Trainer und wollte Happel schon viel früher holen.
Ich war schon am Ernst Happel interessiert damals, aber der hatte keine Lizenz, der Ernst Happel. Und dann habe ich den DFB-Präsidenten, den Neuberger, angerufen und habe gesagt, Herr Neuberger, das ist eine Riesenchance, den nach Deutschland zu holen. Der hat gerade den Weltpokal gewonnen mit Feyenoord Rotterdam. Der hat gearbeitet überall. Und das dient dem deutschen Fußball, wenn wir solche Leute hier reinbringen. Die verändern teilweise auch unsere Fußballwelt und das kann nur gut sein. Ja, er hat das alles eingesehen. Trotzdem sagt er 6 Monate Hennef Fußballschule. Da sage ich, dieser Mann wird sich doch nicht 6 Monate auf die Schulbank setzen. Das glauben sie auch wohl selbst. Ja, dann kann er ja nicht trainieren. Das waren die Hindernisse, die sich darstellten.
Erst 3 Jahre später, als die Regeln geändert wurden, konnte Netzer Happel zum HSV in die Bundesliga holen. Günter Netzer hatte den Top-Trainer gefunden.
Und dann habe ich mich ein paar Mal mit dem Happel getroffen. Vorher habe ich seine Mannschaft gesehen, Standard Liège. Und habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die so einen Fußball gespielt hat. Das war völlig verändert. Die haben abseits gestellt, die haben Vorchecking gespielt. Die haben Bewegung in der Mannschaft gehabt, ein Tempo in ihrem Spiel. Da habe ich gesagt, ja, also wenn man diese Mannschaft sieht, die müssen einen guten Trainer haben. Das ist unmöglich anders. Und dann habe ich alles darauf verwandt, den Ernst Happel dann wirklich hierher zu holen. Der hatte, glaube ich, andere Angebote. Das war nicht so einfach. Und viel Geld wollte er auch noch haben, was wir eigentlich in Deutschland nicht gewohnt waren zu bezahlen. Aber dann wurde dann ein Riesenschritt getan, ihm dieses Geld zu ermöglichen. War ja nicht viel, es waren 300.000 Mark, glaube ich. Aber ich war überzeugt von diesem Mann, auch Intuition und auch Instinkt, weil ich hatte, wie gesagt, mit ihm einige Begegnungen und habe seine Mannschaft spielen gesehen. Das habe ich gesagt, das muss sein, der bringt den HSV weiter.
Und wie er ihn weitergebracht hat, den HSV.
Man muss mal kurz gucken, ob ich das hier irgendwie raufkriege. Warte mal eben ganz kurz.
Ja, sehe ich was. Ja, wir haben da eine Störung in der Leitung. Warte, ich muss mal eben was wegdrücken hier.
Ist er weg.
Da bin ich.
Jo. Videocall mit Thomas von Heesen. Wir schlagen uns mit der Technik herum. Ich bin neugierig auf das Gespräch mit ihm. Von Heesen war damals der Jüngste im HSV-Team. Beim Endspiel gegen Juventus war er erst 21.
Ich war ja der Jüngste, glaube ich. Der nächste war dann Michael Schröder und Holger. Ach so, das war so die Reihenfolge der Jüngsten.
Ich wusste von Thomas von Heesen, dass er ein anderes Verhältnis zu Ernst Happel hatte als das, was wir bisher geschildert bekommen haben. Von wegen, der redet nicht, nur das Nötigste. Besprechungen höchstens 5 Minuten oder so. Um Thomas von Heesen, den Kleinen, hat Happel sich ganz intensiv gekümmert.
Na, ich bin auch ab und zu mit ihm eben essen gegangen, so mittags, weil ich war ja jugenddynamisch und war noch in der Schule, teilweise sagt er, komm, wir gehen mal mittags essen und hat so aus dem Leben erzählt. Ne? Und ich saß da und sage, Mensch, ich bin hier 20 Jahre und dieser super Trainer geht mit mir essen und erzählt aus seinem Leben, was er so gemacht hat, was so wichtig war und gar nicht über Fußball.
Küsst die Hand, die schöne Frau.
Ernst Happel war ganz früher Nationalspieler in Österreich. In den 50er Jahren war er bei 2 Weltmeisterschaften dabei. Und jetzt interessierte er sich für den jungen Blonden vom HSV.
Das war der Unterschied Ernst Happel zu vielen heutigen Trainern. Was das für Zeiten waren, welche Spieler er gehabt hat und wie wie er so gelebt hat und was für ihn wichtig war, ne? all diese Themen. Ne? Und seine Frau oder Freundin, weiß ich nicht, Frau oder Freundin, glaube ich, die war ja damals auch ab und zu da, ne? Die war dann auch mal mit beim Essen. So, die hat dann gesagt, wie geht's denn mit dem Abi und so, weißt du, wir haben über andere Themen gesprochen. Er wollte mehr wissen von mir. Er wollte wissen, ja, Abi, was machst du? Kann irgendwie jemand dir helfen? Hast du denn schon einen Führerschein, ein Auto? Oder fährst du noch mit dem Bus oder der Bahn und ist das schwierig für dich, wenn du aus der Schule kommst um 2 und musst um 3 trainieren? Und dann habe ich mir, nee, alles gut. Ich muss nur jeden Abend Hacksteak essen, weil ich zu müde bin. Ich kann ja nicht kochen. Ich muss jeden Abend Hacksteak essen, weil mehr kann ich dann nicht da kaufen in dem Laden, weil bin ich zu müde. Und das geht schnell. Sagt er, nee, ja doch, ist manchmal so. Ja, müssen wir dafür sorgen, dass du mal, ne, hier mal essen kannst und so. Wirklich, dass sich um andere Dinge dann gekümmert, als um mir zu erzählen, wie ich spielen muss.
In Athen beim Endspiel gegen Juventus Turin sitzt Thomas von Heesen zunächst trotzdem erstmal nur auf der Bank. Seine Stunde sollte aber noch kommen, das hört ihr später. Auch Thomas von Heesen ist von Günter Netzer nach Hamburg gelockt worden. Wie war das, als der bei den von Heesens vorbeigekommen ist, in diesem kleinen Dorf am Rande des Weserberglands?
So, dann kam Günter Netzer irgendwann mal beim Heimatdorf in seinem roten Ferrari vorgefahren. Da gibt es noch eine Hauptstraße. Und das war natürlich super, weiß ich auch nicht. Witzig weiß ich gar nicht, aber es war halt spannend. Ne? So. Ja, und da habe ich Günter Netzer kennengelernt, der sich mit meinen Eltern unterhalten hatte. Da ging es auch um dieses Schulthema. Meine Mutter, nee, der macht jetzt eine Schule, sein Abi, ansonsten ist nicht. Mein Vater guckte mich so an und sagte, na, was willst du? Hab ich gesagt, klar, ich will zum HSV unbedingt. Weil damals noch Alternativen da waren mit, ich glaube, mit Bielefeld und Gladbach mal so ein bisschen, weil wir hatten Freundschaftsspiele gegen die ich ganz gut gespielt hatte. Und nee, habe mich dann entschieden, habe gesagt, okay, lass uns mal nach Hamburg fahren und mal sprechen über den Sommer 80, ne? Ja gut, und ja, so lief das dann. Und Günter Netzer hatte dann irgendwas vergessen. Und mein Vater, oh, ihr habt was vergessen und so. Und dann mussten wir nach Hamburg ihm das wiederbringen. Und war vielleicht eine taktische Geschichte, aber zumindest sind wir dann nach Hamburg gefahren und haben dann das klar gemacht. Dann habe ich 2 Jahre unterschrieben und natürlich auch mit der Prämisse, mein Abi machen zu müssen, was so in Ordnung war. Und dann so hat sich das ergeben.
1980 war das. Da war kein Spielerberater dabei, es gab keine Ausstiegsklauseln, es wurde nicht getrickst oder geschachert. Eine andere Fußballzeit. Ja, ich verkläre das gerade ein bisschen, aber lasst mich mal. Ich liebe ja diese HSV-Geschichten, wie Günter Netzer Spieler geholt hat. Und eine habe ich noch. Denn der erste Spieler, den Netzer 1978 überhaupt zum HSV geholt hat, das war Horst Rubesch. Rubesch war damals noch Zweitliga-Torschützenkönig bei Rot-Weiß Essen. Und Netzer hat ihn vor der Unterschrift noch nie auf dem Platz gesehen.
Ich war von Rubesch charakterlich überzeugt. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der so überzeugt war von seinen Fähigkeiten. Die konnte ich ja damals nicht beurteilen. Überzeugt, irgendetwas zu tun, irgendetwas anzupacken. Und dann gab es einen Riesenkampf um ihn, weil er hatte noch einen Vertrag unterschrieben in Frankfurt. Wo Rubi ich denn 3 Tage versteckt im Westerwald? Keiner wusste, wo er war, nicht aufzufinden, weil ich Angst vor Detmar Kramer hatte, dass der ihn wirklich in die Finger kriegt und ihn überzeugt, dann wirklich nach Frankfurt zu kommen. Dann habe ich ihn zum ersten Mal Fußball spielen sehen in Essen, beim Zweitligaspiel gegen Uerdingen. Ich habe sowas Furchtbares auf dem Fußballplatz noch nie gesehen. Der konnte nichts. Das war so eine grausame Vorstellung, wo ich denn mir persönlich eingestanden habe, dass das wahrscheinlich die erste und letzte Verpflichtung meines Lebens ist, weil so ein Spieler, wenn ich ihn vorher gesehen hätte, hätte ich nie im Leben verpflichtet, bei allen charakterlichen Fähigkeiten. Gut, dass ich ihn nicht gesehen hätte, sonst hätte ich ihn da gelassen, wo er gewesen ist.
Das klingt nach dem Beginn einer großen Liebe, oder Horst Rubesch?
Ja, es war ja auch eine große Liebe anscheinend. Aber ich denke, er hat auch so Gurkenspiele gemacht, wie ich sie auch mal gemacht habe. Und nein, ich denke mal, er hat ein Bauchgefühl gehabt und mit dem Bauchgefühl hat er natürlich richtig gelegen.
Und so hat es dann später auch Günter Netzer gesehen.
Als ich ihn dann hier gehabt habe, dann hat das alles diese Erwartungen noch weit übertroffen. Er war noch viel besser und wichtiger für die Mannschaft, als ich das schon gehofft habe.
Aber zurück zu Ernst Happel und den Spielern, um die er sich gekümmert hat. Jimmy Hartwig war auch so einer. Auch mit ihm spreche ich über Video. Und diesmal klappt's bestimmt mit der Technik.
Nee, ich sehe dich nicht. Damit.
Ah, gut, ich sehe das. Also ich höre dich noch, aber das Bild ist weg. Jetzt höre ich auch nicht mehr. Hörst du mich?
Naja, Okay, irgendwann haben wir uns dann am Rechner aber auch gefunden. Also, Jimmy Hartwig, Stichwort Happel.
Ein Ziehvater, ein Mensch, der mir gezeigt hat, wo meine Grenzen sind und gezeigt hat, wie weit ich gehen kann, wie weit ich noch kommen kann. Und es gibt, hat mir auch mit mir geredet, hat gesagt, du musst ein paar Sachen in deinem Leben mal ändern. Es hat lange gedauert, bis ich die geändert habe, die Sachen. Aber mittlerweile bin ich genau auf dem Happelweg.
Jimmy Hartwig war so etwas wie die tragische HSV-Figur des Endspiels in Athen. Denn er durfte nicht mitspielen. Im Halbfinalrückspiel hatte er die zweite gelbe Karte kassiert und wurde für das Finale gesperrt. Und das war deswegen besonders bitter, weil Hartwig schon das Finale 1980 verpasst hatte wegen einer Verletzung.
Wenn ich da noch teilnehmen sitze, ist es noch ganz schwer gewesen. Das war, jetzt kommt die Erinnerung wieder bei mir hoch. Das ist schwer, weil ich dann am Wasser gebaut bin. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben konnte. Ich habe es ja schon mal gesagt. Es ist ungefähr so, wenn du vor dem Altar stehst und du wartest und die Braut kommt nicht, die du liebst. Den kommt nicht mehr. Dann denkst du dir vielleicht, naja, vielleicht kommt eine andere. Aber beim Champions League kannst du nicht dastehen und kannst sagen, naja, dann kommt das nächste Mal, das nächste Spiel. Das kommt nicht. Das ist ja ganz schwer, nochmal das zweite Mal zu gewinnen wie andere Mannschaften. Aber ich habe ja schon zweimal drin gestanden und ich habe zweimal nicht spielen dürfen. Das ist eine Doppelstrafe gewesen. Aber der liebe Gott, der Fußballgott wollte es nicht so haben, dass ich den Pott gleich auf dem Platz in die Hand nehme. Der Fußballgott wollte nicht, dass ich Platini aus der Schuhe trete. Er wollte nicht, dass ich, also ist alles, ich glaube, das Schicksal wollte es so und es ist so gelaufen.
An seinem besonderen Verhältnis zu Ernst Happel hat das für Jimmy Hartwig nichts geändert.
Der Krankle und sein Clown.
Die Geschichte von Jimmy Hartwig ist aber noch eine andere. Er war einer, der sagte, was er dachte. Manchmal schon, bevor er es gedacht hatte. Damit hatte er es in Hamburg nicht ganz so leicht. Und Hamburg nicht mit ihm.
Das habe ich in Hamburg versucht, dann ist es ja gleich.
Passen Sie mal auf, Herr Hartwig. Wir sind hanseatische Kaufleute, ne? Und Sie sind mein Fußballer. Sie müssen sich mal ein bisschen anständig benehmen auf dem Fußballplatz, ne?
Habe ich zu dem gesagt, wissen Sie, was Sie mich kennen?
Was denn?
Am Arschleck.
Beim HSV hatte Jimmy Hartwig jedenfalls den wichtigsten Fürsprecher und das war der Trainer. Und der Ernst Happel war Hartwig Stammspieler, aber weil er nicht dabei sein konnte im Endspiel, guckte er das Ganze damals im ZDF-Studio neben Moderator Harry Valerien.
Im Studio beim Harry Valerien, der wird auch, das hat es ja noch nie gegeben, die ganze ZDF-Leute haben gesagt, der hat dir das Du angeboten. Harry Valerien tut dem Spieler das Du anbieten in der Sendung. Da kannst du dir aber so einen drauf einbilden. Dann habe ich gesagt, das war nur mitleidsmäßig, weil ich im Endspiel dabei war. Ich sag, nein. Das hat er schon getan, weil du auch das da gezeigt hast, wie du ganz nah an der Mannschaft bist. Ich habe ja mitgelitten.
In Athen auf dem Platz musste es also ohne Jimmy Hartwig gehen. Dafür waren Hartwig, Thomas von Heesen, Ernst Happel und Günter Netzer sowieso im Viertelfinale des Europapokals der Landesmeister gegen Dynamo Kiew dabei. Ihr wisst ja inzwischen, ich erzähle euch auch immer ganz kurz, wie der Weg war ins Finale. In der ersten Runde hatte der HSV Dynamo Ost-Berlin und dann Olympiakos Piräus geschlagen. Jetzt also der Meister der UdSSR. Das Hinspiel fand nicht in Kiew statt, denn dort war es bitterkalt, minus 20 Grad. Und deswegen ist die Partie nach Tiflis, nach Georgien also verlegt worden. Thomas von Heesen erinnert sich an das Hotelessen in Tiflis, war nicht so doll.
Weil die wollen, dass wir keine Power haben und so, und hier gibt es irgendwie eine Suppe, da weiß auch keiner, was da drin ist. Und also, da haben wir aber gedacht, mein Gott, ey, was ist das für ein Hotel? Und dann sind wir in dieses Stadion gekommen, da hast du recht, das war eine Riesenschüssel, es war dunkel. Und ich glaube, es hat geschneit. Ich glaube, es hat geschneit und es war nicht minus 20, sondern minus 5 oder so. Und so ein Matschplatz dann hinterher. Ne? Weißt du, wenn das aufgeweicht ist, das gibt es ja heute kaum noch. Das war ein Fight ohne Ende. Wobei wir da 3-0 gewonnen haben und irgendwie war das der Moment des Glücks, dass die praktisch in der Winterpause waren und eigentlich so aus dem Nichts heraus dieses Spiel machen mussten. Und was dann auf uns zukam, das haben wir erst erfahren im Rückspiel. Als sie so richtig aufgedreht haben. Da war also so ein bisschen Kippe-Lampe-Spiel. Aber trotzdem haben wir trotz der Niederlage dann die Runde geschafft.
Der Däne Lars Bastrup hat damals in Tiflis gegen Kiew alle 3 Tore im Hinspiel geschossen. Merkt euch mal diesen Namen, Lars Bastrup. Der wird noch eine große Rolle in der magischen Nacht von Athen spielen. Und auf dieses Finale schauen wir jetzt wieder. Ernst Happel raucht schweigend. Sein HSV führt zur Halbzeit mit 1:0. Die Juve-Fans zittern inzwischen auch, die HSV-Fans sowieso. 45 Minuten liegen noch vor ihnen. Viel zu wenig oder viel zu viel, je nach Perspektive. Mit dabei sind auch Rainer Dopp und Michael Küster. Beide hatten sich auf den Weg nach Athen gemacht. Die beiden treffe ich im Hamburger Stadtteil Sasel. Direkt am Parkweg, dort spielt der TSV Sasel. Mein Verein übrigens. Jedenfalls, Michaels Nervosität im Olympiastadion von Athen ist in der Halbzeit aufgefallen.
Während des Spiels, als wir im Stadion gesessen hatten, da war solche nette Frau hinter uns, die hat dann mein Puls gefühlt und da irgendwie 200 oder sowas ermittelt. Und ja, das sagt ja im Grunde alles. Das Tor ist eigentlich ein bisschen früh gefallen. Deshalb musste man sehr, sehr lange zittern, um das Ergebnis eben. Das hat den Puls natürlich dann noch weiter beschleunigt. Aber ja, nee, die hatte wohl irgendwo gemerkt, dass ich wohl recht nervös war und so. Die war eigentlich ganz nett. Ich glaube, wir waren vorher schon irgendwie mit der im Gespräch. Ja, nee, war das, bitte?
Kein Wunder.
Ja, kann, eben. Lach, ja, ja.
Aber mehr an der Frau als am Fußballspiel.
Nee, das glaube ich nicht. Nee, mich hat eigentlich nur Fußball. Ich lach mehr an Magath als an der Frau. Ne?
Und in der zweiten Halbzeit wird sich sein Puls nicht beruhigen. Im Gegenteil. HSV 83, magische Nacht in Athen. Das war der dritte Teil, der Grandler. In der vierten Folge steuert das Endspiel auf die entscheidende Phase zu. Und ihr hört, wie einem HSV-Spieler der Kiefer gebrochen wurde und warum Juve-Weltstar Michel Platini auch 40 Jahre danach schlecht auf den HSV zu sprechen ist.
Also die Verzweiflung von Herrn Platini, er konnte mit dem Späßchen, ob wir nochmal über das Spiel reden wollen würden, da konnte er überhaupt nichts mit anfangen. Der war im Nachhinein auch immer noch relativ angefasst.
HSV 83, magische Nacht in Athen. Ein Podcast des NDR Hamburg von und mit Lars Pegelow. Produktion Daniel Drochner. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn und empfehlt ihn weiter. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst. Und alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek. Oder schreibt uns auf hsv83@ndr.de. Und in der Mediathek findet ihr die Super-Doku Die HSV-Helden von Athen. Die ist viel mehr als nur die Bilder zum Podcast. Schaut sie euch unbedingt an.